Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 99 Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Peter Wohllebens Sachbuch Das Seelenleben der Tiere Liebe. Trauer, Mitgefühl, erstaunliche Einblicke in eine verborgene Welt untersucht die Frage, ob und in welcher Form Tiere Gefühle, soziale Bindungen und Bewusstsein erleben. Der Förster und Naturvermittler verbindet dafür Beobachtungen aus Wald, Hof und Alltag mit Erkenntnissen der Verhaltensforschung. Im Mittelpunkt stehen nicht exotische Ausnahmefälle, sondern vertraute Tiere wie Eichhörnchen, Krähen, Mäuse, Hirsche, Wildschweine oder Haustiere. Wohlleben wendet sich gegen die lange verbreitete Vorstellung, tierisches Verhalten lasse sich vollständig als starre Instinktabfolge erklären. Zugleich ist das Buch kein streng akademisches Lehrwerk. Es vermittelt biologische und ethologische Fragen in einer zugänglichen, anschaulichen Sprache. Sein Zweck liegt darin, die Trennung zwischen menschlicher und tierischer Gefühlswelt kritisch zu prüfen und damit einen aufmerksameren Blick auf andere Lebewesen zu fördern. Die Taschenbuchausgabe erschien nach der Erstausgabe von 2016 und macht einen zentralen Titel aus Wohllebens naturbezogenem populärwissenschaftlichem Werk breit zugänglich. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, Gefühle als biologische Kontinuität statt menschliches Sonderrecht. Die Leitfrage des Buches lautet, ob Liebe, Trauer, Mitgefühl, Angst oder Freude ausschließlich Menschen zukommen. Wohlleben stellt diese Annahme grundsätzlich in Frage. Seine Argumentationsrichtung beruht auf einer biologischen Kontinuität. Menschen sind selbst Tiere und teilen mit vielen anderen Arten evolutionäre Voraussetzungen wie Nervensysteme, soziale Bedürfnisse und Fähigkeiten zum Lernen. Daraus folgt nicht, dass jedes Tier menschliche Gefühle in identischer Form erlebt. Wohlleben fordert vielmehr, Verhalten nicht vorschnell als bloßen Reflex abzuwerten, wenn es auf Bindung, Fürsorge oder situationsbezogene Entscheidungen hindeutet. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil die Zuschreibung von Instinkt oft eine Erklärung lediglich ersetzt. Sie benennt ein Verhalten, klärt aber nicht unbedingt, welche Wahrnehmung, Erinnerung oder Motivation daran beteiligt ist. Das Buch plädiert damit für vorsichtige Offenheit statt für Vermenschlichung. Es nimmt menschliche Begriffe als Annäherungen, nicht als Beweise. Indem Wohlleben die scharfe Grenze zwischen einer vermeintlich gefühllosen Tierwelt und einem emotionalen Menschen relativiert, verschiebt er die Perspektive. Tiere erscheinen nicht als einfache biologische Maschinen, sondern als Lebewesen mit je artspezifischen Formen des Erlebens und sozialer Orientierung. Zweitens, soziale Bindungen zeigen sich in Fürsorge, Kooperation und Verlust. Ein zentraler Inhalt sind Beziehungen innerhalb von Tiergemeinschaften. Wohlleben beschreibt unter anderem fürsorgliches Verhalten bei Eichhörnchen, soziale Reaktionen bei Waldmäusen sowie Bindungen bei Kolkraben und Hirschen. Solche Beispiele dienen nicht nur dazu, Tiere sympathisch wirken zu lassen. Sie verweisen auf eine funktionale und zugleich emotionale Dimension des Zusammenlebens. Nachwuchs muss versorgt werden, Gruppenmitglieder müssen aufeinander reagieren. Und dauerhafte Partnerschaften oder Verwandtschaftsbeziehungen prägen Entscheidungen. Besonders der Umgang mit Verlust stellt die Vorstellung in Frage, Tiere reagierten ausschließlich zweckorientiert. Trauer lässt sich wissenschaftlich nicht unmittelbar von außen messen. Beobachtbar sind jedoch Veränderungen von Aufmerksamkeit, Näheverhalten, Lautäußerungen oder Aktivität nach dem Tod eines vertrauten Tieres. Wohllebenszugang macht deutlich, dass man weder vorschnell menschliche Rituale hineinlesen, noch die Möglichkeit belastbarer Bindungen ausschließen sollte. Ebenso behandelt er Kooperation und gegenseitige Rücksichtnahme als Bestandteile tierischen Soziallebens. Die Beispiele machen sichtbar, dass Überleben in vielen Arten nicht nur Konkurrenz bedeutet. Verlässliche Beziehungen können Schutz, Lernen und Aufzucht ermöglichen. Damit erhält die Frage nach Tieremotionen eine ethische Tragweite. Wer Tiere als sozial gebundene Individuen betrachtet, muss auch die Folgen von Trennung, Stress und Haltungsbedingungen ernster bewerten. Drittens, Beobachtung im Wald als Zugang zur Verhaltensforschung. Das Buch lebt von Wohllebensperspektive als Förster, der Tiere nicht allein in kurzen, kontrollierten Versuchsanordnungen betrachtet, sondern in ihrer Umwelt beobachtet. Wald und Hof erscheinen als Orte, an denen Verhalten im Zusammenhang sichtbar wird. Nahrungssuche, Revier, Paarbindung, Nachwuchs, Gefahr und jahreszeitliche Veränderungen greifen ineinander. Diese Nähe zur Natur ist eine Stärke der Darstellung, weil sie Leserinnen und Leser für Details sensibilisiert, die im Alltag leicht übersehen werden. Sie hat jedoch auch eine methodische Grenze. Einzelbeobachtungen können Fragen eröffnen, ersetzen aber nicht automatisch systematische Forschung mit Vergleichsfällen und überprüfbaren Kriterien. Gerade bei Gefühlen ist diese Vorsicht entscheidend, weil äußeres Verhalten mehrere Ursachen haben kann. Wohlleben positioniert seine Beobachtungen daher im Spannungsfeld von persönlicher Erfahrung und seriöser Forschung, ohne das Buch zu einem Fachhandbuch der Ethologie zu machen. Sein Beitrag besteht vor allem darin, die Relevanz genauer Wahrnehmung herauszustellen. Wer Tiere nur als Kulisse oder als abstrakte Arten wahrnimmt, erkennt ihre Entscheidungen und Beziehungen kaum. Die erzählerisch aufbereitete Naturbeobachtung dient somit als Erkenntnisanlass, sie fordert dazu auf. Vertraute Deutungsmuster zu überprüfen und wissenschaftliche Fragen über tierisches Erleben überhaupt ernst zu nehmen. Viertens Spiel. Mut und individuelle Entscheidungen jenseits starrer Instinkte. Wohlleben richtet den Blick auch auf Verhaltensweisen, die sich nicht unmittelbar als Nahrungssuche, Flucht oder Fortpflanzung einordnen lassen. Genannt werden etwa Krähen, die Hausdächer offenbar als Rutschbahn nutzen. Solche Beobachtungen führen zur Frage, ob Tiere Spaß empfinden und aus eigenem Antrieb Tätigkeiten wiederholen, die keinen offensichtlichen Überlebensvorteil bringen. Das Buch nutzt diese Beispiele, um das Bild vom vollständig programmierten Instinktwesen zu relativieren. Instinkte und angeborene Verhaltensmuster spielen im Tierleben selbstverständlich eine große Rolle. Sie schließen Lernen, Neugier und flexible Reaktionen aber nicht aus. Auch der Umgang mit Bedrohung wird bei Wohlleben nicht als automatische Fluchtbewegung verstanden. Tiere können abhängig von Erfahrung, sozialer Situation, Nachwuchs oder räumlichen Bedingungen unterschiedlich reagieren. Daraus sollte nicht folgen, ihnen menschliche Absichten zuzuschreiben. Der sachlich tragfähige Punkt lautet, vielmehr Verhalten ist häufig kontextabhängig. Und diese Kontextabhängigkeit verlangt genauere Erklärungen als das Etikett Instinkt. Für Leserinnen und Leser eröffnet dies einen differenzierteren Begriff von Intelligenz. Intelligenz zeigt sich nicht allein in spektakulärem Problemlösen, sondern auch in Anpassung, Erinnerung, sozialem Lernen und der Fähigkeit, auf eine konkrete Situation angemessen zu reagieren. Schließlich, vom Staunen zur Verantwortung im Umgang mit Tieren, die Darstellung tierischer Gefühls- und Beziehungswelten bleibt nicht bei einer naturkundlichen Kuriosität stehen. Sie verändert den Rahmen, in dem Menschen über ihre Verantwortung gegenüber Tieren nachdenken. Wenn Tiere Bindungen eingehen, Stress erfahren, ihren Nachwuchs schützen oder auf den Verlust von Artgenossen reagieren, ist ihr Wohlergehen mehr als die Sicherung körperlicher Grundfunktionen. Wohlleben legt keine technische Anleitung für Tierhaltung oder Naturschutz vor, doch seine Beispiele geben einem ethischen Perspektivwechsel Gewicht. Der Mensch begegnet Tieren dann nicht nur als Nutznießer, Beobachter oder Verwalter von Beständen, sondern als Akteur, dessen Entscheidungen Lebensräume und soziale Zusammenhänge beeinflussen. Das betrifft Haustiere und landwirtschaftlich gehaltene Tiere ebenso wie Wildtiere, deren Lebensräume durch Verkehr, Flächenverbrauch und Störungen verändert werden. Die Stärke des Buches liegt dabei in seiner konkreten Anschaulichkeit. Statt ausschließlich über abstrakte Tierrechte zu argumentieren, macht es nachvollziehbar, warum Beziehungen innerhalb einer Tiergruppe und zwischen Eltern und Nachwuchs berücksichtigt werden sollten. Zugleich verlangt ein verantwortungsvoller Schluss, mehr als Mitgefühl, gute Entscheidungen müssen artspezifische Bedürfnisse beachten und dürfen Tiere nicht lediglich nach menschlichen Erwartungen beurteilen. Wohllebensplädoyer verbindet daher emotionale Aufmerksamkeit mit dem Anspruch, genauer hinzusehen. Zusammenfassend: Das Seelenleben der Tiere richtet sich an Leserinnen und Leser, die Natur nicht nur über Artenlisten, biologische Funktionen oder spektakuläre Einzelfänomene kennenlernen möchten. Besonders geeignet ist es für Menschen mit Interesse an Wald, Tieren, Verhaltensbiologie und ethischen Fragen des Zusammenlebens mit anderen Lebewesen. Auch für Einsteigerinnen und Einsteiger bietet es einen verständlichen Zugang, weil Wohlleben seine Überlegungen an bekannten Tieren und konkreten Alltagssituationen entwickelt. Der intellektuelle Gewinn liegt vor allem in einer präziseren Fragehaltung statt, zwischen Mensch mit Gefühlen und Tier mit Instinkt zu wählen, lernen Leser. Kontinuitäten und Unterschiede zugleich zu betrachten. Praktisch kann das die Aufmerksamkeit bei Naturbeobachtungen, im Umgang mit Haustieren und bei der Bewertung von Tierhaltung oder Lebensraumschutz schärfen. Von vielen populärwissenschaftlichen Tierbüchern unterscheidet sich Wohllebenswerk durch die Verbindung von forstlicher Langzeitperspektive, persönlichen Beobachtungen und einer klaren Kritik an menschlicher Überheblichkeit. Es ist weder ein akademisches Standardwerk der Ethologie noch eine rein sentimentale Tiererzählung. Seine besondere Wirkung entsteht aus dem Versuch, anschauliche Begegnungen im Wald als Anlass für grundlegende Fragen nach Bewusstsein, Bindung und Verantwortung zu nutzen. Gerade diese Mischung macht das Buch zugänglich, fordert aber zugleich dazu auf, Einzelfälle nicht unkritisch zu verallgemeinern. Wer eine streng methodische Forschungsübersicht sucht, wird ergänzende Fachliteratur benötigen. Wer jedoch einen reflektierten, gut lesbaren Perspektivwechsel sucht, findet hier einen eigenständigen und anregenden Beitrag zur öffentlichen Diskussion über Tiere. Wenn Sie unterstützen möchten, Peter Wohlleben, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen. den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.